lass uns in dieser Andachtshaltung, diese andächtigen Haltung dieses Liebesversprechens bleiben, wenn wir jetzt hier noch weiter zusammen sind und ich etwas einbringen darf, was sehr gut und sich fügt in all das, was wir heute hier auch schon gehört haben. Und ich finde es schon bemerkenswert, was heute hier geschieht. Bevor ich einsteige in das eigentliche Predigtthema, geht das so, das ist eigentlich kein guter Platz hier, glaube ich, ne? Ist das okay vom Mikro? Ja? Okay. Bevor ich einsteige in das eigentliche Thema der Predigt, die ich vorbereiten durfte, möchte ich einfach etwas, dieses Wort, das kam mir in den letzten Tagen entgegen und Silke hat es fast wörtlich in ihrem Gebet vorhin auch schon gesprochen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Einfach, dass wir uns einfach nochmal bewusst machen, ganz bewusst machen, wie viel Gutes Gott schon in unserem Leben getan hat. Weil wir haben oft die, und dazu neigen wir als Menschen, die Eigenschaft, dass wir die Dinge, die nicht funktioniert haben, die Dinge, die nicht gut laufen, dass die uns einnehmen wollen, anfechten und unsere Stimmung, die Atmosphäre bestimmen. Und dieser Satz im Psalm 103, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, inmitten all dieser Erschütterungen und Herausforderungen dieser Zeit. Und es gibt ja wirklich genügend Grund, deprimiert zu sein. Aber in all diesen Erschütterungen erleben wir, wie gut Gott ist. Und es geht nicht darum, dass wir alle nur selig und versorgt und immer guter Dinge unser Leben leben, sondern es geht darum, dass Gott auch in dem Leid Gutes tut. So wie wir es erlebt haben im Zeugnis von Carmen. Da ist Leid, da ist Schmerz, da ist Abschied, da ist Loslassen. Und Gott ist da alle Tage. Lasst uns nicht vergessen, wie viel Schönheit eben trotz dieser Erschütterungen und Herausforderungen wir durch ihn haben. Denn auch wenn in der Welt viel los ist, viel Schatten ist, da wo Schatten ist, ist auch Licht. Und da wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wir können heraustreten aus dem Schatten in das Licht, weil wir wissen, wer unser Gott ist. Und in dieser Haltung, in dieser Grundhaltung, dieser positiven, gedanklichen Grundhaltung, bitte ich euch einfach einzusteigen und will ich mit euch gemeinsam einsteigen in eigentlich das Thema, um das es mir heute geht. Stell dir einfach mal vor, du hast dich den ganzen Tag abgemüht, es ist nichts passiert. Du bist erschöpft, übermüdet, frustriert und hungrig. Die Nacht ist vorbei, der Morgen graut, aber dein Boot ist leer. All deine Bemühungen haben nur zu einem leeren Netz geführt. Dabei bist du doch Experte. Du hast es doch gelernt, du weißt, wie das geht. Und nichts. Kein einziger Fisch. Ich möchte mit euch einfach eintreten in diese Situation, die die Jünger mit Jesus erlebt haben, in dieser Atmosphäre des erschöpft, übermüdet, frustriert seins und hungrig. Jesus war auferstanden, war den Jüngern schon zweimal erschienen, aber nun waren sie, Petrus, Thomas, Nathanael und die Söhne Zebedäus und noch zwei weitere Jüngere allein am See Tiberias. Simon Petrus, war immer so ein bisschen der Aktive, sagt, ich gehe fischen. Wir auch, sagen die anderen, wir kommen mit. Sie taten das, was sie alltäglich gewohnt waren, was sie konnten. Jesus war gekreuzigt, war zwar auferstanden und war, wie gesagt, ihnen schon erschienen, aber er war nicht da. Jetzt, in diesem Moment nicht. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in der Nacht, heißt es, fingen sie nichts. In Hoffnung für alle steht es so, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Und dann erscheint da jemand, den du nicht kennst. Und er ruft vom Ufer dir zu, wie du es richtig oder besser machen kannst. Und das hat dir gerade noch gefehlt. Und dann fragt er auch noch, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Wie zynisch ist das denn? Der sieht doch, dass das Netz leer ist. Will der uns auf den Arm nehmen oder was? Aber naja, schlimmer kann es ja nicht kommen. Weniger als nicht wäre ja auch nicht mehr. Also versuchst du es und hörst auf die Stimme des Mannes am Ufer. Denn er sagt ja nicht nur, dass wir es anders machen sollen, nämlich das Netz zur rechten statt zur linken auszuwerfen, sondern er prophezeit einen guten Fang. Nein, antworten sie, wir haben keine Fische. Nein. Da fordert er sie auf, werft das Netz zur rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Und sie folgen seinem Rat und fingen so viel Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Was für ein mächtiges Zeichen! Diese göttliche Autorität von Jesus machtvoll hier wieder gespiegelt wird. Er kennt die Bedürfnisse seiner Jünger, auch die natürlichen. Sie brauchen Fisch zum Essen. Und Jesus zeigt sich als Mensch. Auch hier nochmal nach der Auferstehung. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er zeigt sich als Mensch, denn er möchte mit den Jüngern essen. Und da erkennt der Jünger Johannes ihn als den Herrn. Und er sagt zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hat Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang in das Wasser, schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Ich habe so gedacht, hey, Petrus macht da ein ganz schön eigenes Ding. Ja? Der lässt da die anderen einfach im Boot und die können sich abschuften und er schmeißt sich ins Wasser und will als erster bei Jesus sein. Aber die schaffen das ja auch. Ich habe so gedacht, ja, vielleicht gilt das für den einen oder anderen, für uns auch und für mich auch. Manchmal darf man einfach auch mal loslassen und ins Wasser springen und zu Jesus hin sich eilend bewegen, vielleicht auch mal den Dienst ein Stückchen hinter sich lassen, um schnell zu Jesus zu kommen. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich gilt, aber es war so ein Gedanke, der mir bei dem Ganzen durch den Sinn ging. Aber ihr Lieben, Jesus ist auferstanden. Er wartet am Ufer auf die Jünger. Er wartet am Ufer auf dich und auf mich. Sie haben ihn zunächst nicht erkannt. Hat eine Parallele zu der Situation auf dem Weg nach Emmaus, wo die Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren. Sie haben ihn erstmal auch nicht erkannt. So eine komische Situation. Jesus war Mensch und er begegnet ihnen als Mensch und sie erkennen ihn nicht. Und genauso die Jünger am Ufer dort, sie erkennen ihn zunächst nicht. Aber nun hatten sie ihn erkannt. Erst hörten sie auf seinen Rat, sein Gebot. Sie nahmen offensichtlich seine Autorität wahr. Es gibt es ja, dass Menschen, wenn du Menschen begegnest und die sagen dir etwas, was nicht unbedingt nur logisch sein muss, dass du es trotzdem tust, weil du eine Autorität spürst. Was sagen wir als gläubige Christen, dass der Christus in uns ist, der dann wirksam ist. Auch durch ihn haben wir Autorität. Und sie kehren mit vollen Netzen zurück. Jesus hat sie vorher gefragt, habt ihr nicht ein paar Fische zum Essen? Es könnte ja hier der Eindruck entstehen, so wenn man das liest, das Wort, Jesus hatte Hunger und fragt sie, sag mal, habt ihr nichts zu essen? Ich glaube, das ist es hier aber nicht. War es notwendig, dass die Jünger den Hunger von Jesus stillen? Ich glaube, das ist nicht seine Frage. Er hatte eher so eine fürsorgliche Frage. Sag mal, habt ihr nichts zu essen? Aber was passiert? Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten und auch Brot lag bereit. Es war alles bereitet. Jesus wartete also so auf seine Jünger, um sie versorgen zu können. Er hatte sich längst um alles gekümmert. Er hatte für sie vorgesorgt. Und doch sagt er dann, bringt ein paar von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt, her. Ein paar. Es waren 153 große Fische in dem Netz. Sibylle, kurzer Einschub. Ich habe so gedacht, da waren 153 Fische. Ein paar wurden einbezogen in das Mahl mit Jesus. Was mit den anderen Fischen passiert, das wissen wir nicht. Sie waren jedenfalls nicht Teil des Mahls mit Jesus. Vielleicht kann es dir auch ein Beispiel sein, dass es nicht wesentlich ist, wie viele Fische es sind, sondern der entscheidende Punkt ist, wie viel davon erleben wir im Mahl mit Jesus. Und dann lädt er sie ein. Kommt her und esst. Jesus wartet auf uns mit angezündetem Feuer und mit Brot und zubereitetem Fisch und will mit uns das Mahl einnehmen. Übrigens interessant, wir haben uns vorher auch kurz ausgetauscht darüber, hier an dieser Stelle ist keine Erwähnung von dem Wein. Und stell dir einfach mal vor, wenn wir wollen, können wir auch heute in der Gemeinschaft mit Jesus am Feuer sitzen. Wir kennen immer dieses Beispiel mit diesem Wunderfang von Fischen und das steht uns immer vor Augen. Aber mir ist so nochmal bewusst geworden, wie cool ist das denn? Wir können mit Jesus am Feuer zusammensitzen. Stell dir einmal vor, versetz dich in die Lage am Ufer eines Sees, es ist früher Morgen und du sitzt erschöpft von deinem Tun in der Nacht mit Jesus zusammen am Feuer und es ist alles bereitet. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Aber was hat es nun möglicherweise auf sich, dass Jesus selbst Fische auf das Feuer gelegt hatte und doch sagte, dass sie ein paar von den Fischen bringen sollten, die sie jetzt auf seinen Rat hin gefangen hatten? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber aus meiner Sicht ist es eine Spannung. Und so wie ich es verstehe, wird hier deutlich, dass Jesus, er, der Versorgende ist. Er hat für alles gesorgt. Das Feuer brennt, die Fische liegen auf dem Feuer, das Brot liegt daneben. Und doch sagt er, bringt ein paar von den Fischen, die er jetzt gefangen habt. Er brauchte die Fische der Jünger nicht. Er war nicht angewiesen auf den Fang der Jünger. Aber er hatte ihnen gesagt, sie sollen das Netz auswerfen. Und so gab es einen Effekt, einen Erfolg aufgrund seines Rufs, seines Gebotes. Aber der Erfolg kam allein aus Christus heraus und nicht von ihm selbst. Und unser Erfolg, in Anführungsstrichen, kommt alleine aus Christus heraus, dem Christus in uns und nicht aus uns selbst. An einer anderen Stelle in Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und umgekehrt, wenn wir uns den Fischzug anschauen, dann können wir sagen, mit ihm, mit mir könnt ihr alles tun. Und nun lässt Jesus die Jünger beitragen zu diesem Mahl. Er wertschätzt ihren Beitrag und gibt diesem Raum. Er bezieht es ein in ihre Gemeinschaft. Es erinnert mich auch an die Situation, als er die 72 Jünger aussendet und sie unterwegs sind und er mit ihnen sozusagen ihren Jubel anhört und er lässt sie teilhaben an dem, was er an Gabe ihnen gegeben hat. Und die Gabe, die Fische, die sind durch ihn entstanden, sind ihnen durch ihn zugefallen. Er hätte ja auch sagen können, als er fragt, habt ihr keinen Fisch oder keine Fische zu essen? Hätte er sagen, oh, habt ihr keine Fische gefangen? Das tut mir wirklich leid. Aber kommt, ich habe ein paar Fische für euch am Ufer vorbereitet. Und so müsst ihr nicht hungern, wenn eure Netze leer sind. Nein, das sagt er nicht. Vielmehr leitet er sie an, lässt sie erfolgreich sein. Das Netz ist voll und obwohl es 143 große Fische waren, zerriss das Netz nicht. Und dann wertschätzt er ihren Fang und bezieht es in das Mahl mit ihm ein. Könnte es also sein, dass dies für uns so zu verstehen ist, dass das, was Jesus uns durch sein Leben, durch seine Segnung, durch sein Vermächtnis für uns hinterlassen hat, genau die Fische sind, die er für uns schon bereithält, die auf dem Feuer liegen. Aber wir, die Fische, die wir jetzt auf seinen Rat hin gefangen haben, oder eben halt auch nur ein paar davon, einbezogen werden, wenn wir heute mit Jesus zusammen am Ufer, am Feuer sitzen und das Mahl halten. Das Entscheidende ist schon geschehen. Das Feuer ist angezündet, es brennt. Das Mahl ist von Jesus schon bereitet und er wartet auf uns, er wartet auf dich. Und nun sitzen wir da also am wärmenden Feuer und haben Gemeinschaft mit Jesus und haben mit ihm gegessen. Haben von seinen Gaben geschmeckt, durften unseren Beitrag einbringen. Und es fühlt sich richtig cool an, oder? Und dann kommt eine Frage von Jesus an Petrus. Und hört mich, Ralf und ich haben sie nicht abgesprochen. So ist Gott. Und er fragt, Petrus, hast du mich lieb? Und er fragt dies dreimal, um damit die Bedeutung zu unterstreichen. Und Jesus verbindet dies mit dem Auftrag, mit der Mission an Petrus, die wir uns, wie ich finde, ebenfalls zu Herzen nehmen dürfen. Ich lese, nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagt Jesus. Jesus wiederholt seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortet Petrus nochmal. Da sagt Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragt Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Es war dort am Feuer, am Ufer des Sees Tiberias, wo Jesus sich mit Petrus, der ihn ja in der Nacht vor seiner Kreuzigung verleugnet hatte, vollständig versöhnt. Was für ein Ereignis! Welche Last muss da von den Schultern von Petrus gefallen sein? Ich kann darüber nur weinen. Ein Feuer der Versöhnung, das da am Ufer brennt. Ein Feuer der Versöhnung, das Jesus angefacht hat, auch für dich und für mich. Jünger Christi leben zuerst von dem, was Jesus bereithält. Und nicht aus ihrer Leistung, aus ihrem Fischervermögen. Denn er, Jesus Christus, ist die Quelle des Lebens und des Heils und auch der Versöhnung. Und er fragt dich ganz persönlich, hast du mich lieb? Ich habe euch nun von einem Treffen, erwartungsvoll hieß das Treffen, das wird schon 3 Jahre lang veranstalten, am 4. Advent in Bad Blankenburg, also die beste Zeit vor Weihnachten, wo du unbedingt auf Reisen sein willst. Ich habe es dort mitgebracht, weil ich dort dieses CCD mitverantworte, aus dem CCD heraus verantworte. Und es ist eine Textmeditation zu der Situation mit Jesus am Ufer des Sees und der Gemeinschaft dort am Feuer. Eine etwas ungewöhnliche Situation vielleicht für euch, weil es geht darum, dass wir einfach nochmal ganz in uns gehen dürfen mit dieser Situation dort am See Tiberias und sie ganz persönlich für uns nochmal verinnerlichen können. Und ich hoffe, du bist bereit dafür und lässt dich auf das Abenteuer ein. Ich ermutige dich jedenfalls dazu, das zu tun. Und ganz einfach, schließ doch einfach deine Augen, entspann dich, sitz bequem, atme tief ein und aus. Und vielleicht wird Gott in dieser Zeit etwas sagen, vielleicht bestätigen, vielleicht korrigieren, vielleicht stärken und ermutigen. Vielleicht dich aber auch nur beruhigen. Lasst euch beschenken, lasst dich beschenken und werde einfach ganz still vor ihm. Der Morgen graut, der Tag ist frisch. Wir kommen aus der Dunkelheit. Die Luft ist klar, der See liegt still. Der Nebel schwebt im ersten Licht. Das Netz ist leer. Wir haben nichts. Wir sehen dich am Ufer stehen. Du wartest schon. Du siehst uns an. Du weißt, was unser Hunger ist. Du rufst uns zu. Wir folgen dir. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Du teilst uns aus und wir verstehen, wir sind die Kinder, du der Herr. Dein ist der See, dein ist das Boot, dein ist das Netz, der Fisch und wir. Der See ist tief, du kennst ihn gut. In unser Staunen sagst du, kommt. So sitzen wir im Kreis mit dir. Ein Feuer brennt von dir entfacht. Wir sehen dich, wir sind ganz still. du bist der Einzige, der spricht. Liebst du mich? Der Morgen graut, der Tag ist frisch. Wir kommen aus der Dunkelheit. Die Luft ist klar, der See liegt still. Der Nebel schwebt im ersten Licht. Das Netz ist leer. Wir haben nichts. Wir sehen dich am Ufer stehen. Du wartest schon, du siehst uns an. Du weißt, was unser Hunger ist. Du rufst uns zu, wir folgen dir. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Du teilst uns aus und wir verstehen. Wir sind die Kinder, du der Herr. Dein ist der See, dein ist das Boot, dein ist das Netz, der Fisch und wir. Der See ist tief, du kennst ihn gut. In unser Staunen sagst du, kommt. So sitzen wir im Kreis mit dir. Ein Feuer brennt, von dir entfacht. Wir sehen dich, wir sind ganz still. Du bist der Einzige, der spricht. Liebst du mich? Der Morgen graut, der Tag ist frisch, wir kommen aus der Dunkelheit. Die Luft ist klar, die See ist still, der Nebel schwebt im ersten Licht. Das Netz ist leer, wir haben nichts. Wir sehen dich am Ufer stehen. Du wartest schon, du siehst uns an. Du weißt, was unser Hunger ist. Du rufst uns zu. Wir folgen dir. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Du teilst uns aus und wir verstehen. Wir sind die Kinder, du der Herr. Dein ist der See, dein ist das Brot. Dein ist das Netz, der Fisch und wir. Der See ist tief, du kennst ihn gut. In unser Staunen sagst du, kommt. So sitzen wir im Kreis mit dir. Ein Feuer brennt, von dir entfacht. Wir sehen dich, wir sind ganz still. Du bist der Einzige, der spricht. Liebst du mich? Lass uns noch ein bisschen stille sein und einfach ruhen im Herrn, auf ihn hören und die Atmosphäre da am See Tiberias, wo wir mit Jesus am Feuer sitzen, in uns hineinspüren. Und er fragt, liebst du mich? Und vielleicht kannst du ihm auch wie diese 96- oder 93-jährige Frau zuflüstern.